15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Heute haben wir viele große Teams aus Europa für euch am Start. Vorher machen wir noch einen ganz kurzen Abstecher zu Quirins Wochenende. Du warst bei Unterhaching und hast ein torloses Unentschieden gegen Saarbrücken gesehen. Ich glaube, ich darf den Hörern schon mal versprechen, dass es heute bei uns spannender wird, oder?
Ja, wobei ich ja auch bei Bayern gegen Leverkusen war. Also das wäre natürlich ein Spiel, über das wir bestimmt auch die kompletten 15 Minuten sprechen könnten. Aber ja, unser Podcast heißt ja nicht umsonst 15 Minuten international. Dementsprechend, ja, belassen wir mal die ganzen Bundesliga-Themen bei den Tausenden von Bundesliga-Podcasts, die auf Spotify sich tummeln. Und widmen uns einem Rundflug durch Europa. Ist, glaube ich, auch viel Spannendes dabei gewesen dieses Wochenende.
La Liga.
Valencia zeigt von Beginn an eine kompakte Defensive und hat die erste Chance von Hugo Duro direkt zur Führung genutzt. In Folge ließen sie einige Chancen liegen und Atletico hatte nur eine nennenswerte Chance durch Llorente in Halbzeit 1. Hugo Duro war es, der dann den Ball an Oblak zum 2:0 vorbeischob, nachdem er sich gegen Savic und Witzel durchgesetzt hatte. Kurz vor dem Pausenpfiff musste Oblak dann auch nochmal einen unglücklichen Rückpass von Witzel retten. Da musste er auf die Linie und klären. Das 3:0 für Valencia fällt nach der Pause mitten in Atleticos Drangphase. Überrascht dich Valencias Saisonstart, weil man letzte Saison so lange gegen den Abstieg gekämpft hatte, Quirin?
Ja, überrascht mich total. Für mich auch dieses Jahr wieder, ja, schon Abstiegskandidat. Wäre letztes Jahr auch fast ja, so passiert. Baraja, der neue Trainer, seit Februar im Amt, hat sie da gerettet. Jetzt, ja, ist man trotzdem bei Weitem kein Top-Team mehr, schafft es aber zumindest, ja, aus dem Kadermaterial, was man so hat, was bestimmt nicht für Europa reichen wird, definitiv nicht, aber zumindest, ja, so ein Mittelfeld-Team gerade zu formen. Ja, sehr wenig Ballbesitz auf Valencias Seite, aber trotzdem 9 Punkte aus den ersten 15 Punkten geholt. Haben viele von ihren Großchancen vergeben, dafür ist Hugo Duro ja eigentlich auch bekannt, der Doppelpack kommt da schon ein bisschen überraschend. Ja, auf der anderen Seite Atletico, die ja ihren Spielziel so vor 2-3 Jahren ein bisschen umgestellt haben, sonst hätten sie bestimmt jetzt diese 37% Ballbesitz gehabt und nicht Valencia, haben es aber gar nicht geschafft, trotz recht vielen angekommenen Flanken, auch guten Dribblings, so richtig vors Tor von Mamardashvili zu kommen und wenn, ja, dann war der Georgier halt auch da und hat pariert. Lemar hat sich noch die Achillessehne gerissen, das ist vielleicht noch erwähnenswert, sehr, sehr bitter für ihn, der hat sich da ganz gut festgespielt, aber ja, Atletico schon enttäuschend, also auch diese Dreierkette, die man da jetzt ja recht regelmäßig spielt, gefällt mir überhaupt nicht, gerade jetzt mit Riquelme und Azpilicueta als Wingbacks, ja, ist halt auch viel, viel zu wenig Qualität auf den Schienen dann, ja, finde ich ein bisschen schade, dass Atletico sich so schwer tut jetzt in der aktuellen Saison, bin auch mal gespannt, was da international jetzt geht unter der Woche. Ja, aber Valencia auf jeden Fall auf dem richtigen Weg gerade, da vielleicht noch einen Namen mit Xavi Guerra, ein recht spannendes, junges Talent, so als Box-to-Box-Spieler eingesetzt, der hat ja auch getroffen, ist vielleicht einer von denen, der Valencia wieder so zu einem Ruhm früherer Tage führen kann, aber am Ende des Tages hast du halt trotzdem noch so viele finanzielle Probleme etc. in dem Club, dass es auch jetzt wieder eine schwere Saison wird.
Ja, und damit wechseln wir zu den Königlichen. Die liefen im frühen Rückstand hinterher, da San Sebastian bereits in der 4. Minute in Führung gehen konnte. In der 11. Minute versperrt Oyarzabal Kepa im Abseits stehend die Sicht und Kubus Tor wird aberkannt. Da hätte es dann fast schon 2:0 für San Sebastian gestanden. In Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, aber bis zur Halbzeit keinen weiteren Treffer. 40 Sekunden nach Wiederanpfiff trifft Valverde dann zum Ausgleich und Rossellu nickt nach einer Flanke von Fran Garcia dann auch noch zum 2:1 Endstand ein. Real damit nach 5 Spieltagen weiter ohne Punktverlust, während San Sebastian sich mit nur 6 Punkten im Moment auf Platz 11 wiederfindet.
Ja, und spielen unter der Woche gegen Inter, das ist dann gleich die Überleitung zu dem nächsten Spiel, was wir haben. Na, wird mit Sicherheit nicht leichter. Ja, erst 6 Punkte, recht wenig, ausgeglichenes Spiel trotzdem gewesen. Real, ganz spannend in ihrer aktuellen Formation 4-3-1-2, was ich recht interessant finde mit Bellingham auf der 10, sodass er sein Offensivpotenzial richtig ausschöpfen kann. Ist so ein bisschen der Hintergrund mit dieser Vinicius Junior-Verletzung, dass man jetzt mit Rodrigo und José Lu vorne drin spielt. Real Sociedad trotz Spielstärke nicht wirklich zu weiteren Chancen gekommen. Ja, nach der Anfangs-Euphorie, sage ich mal. Besonders auch die linke Seite von Real Sociedad, also mit Kieran Tierney und auch mit Merino, recht anfällig gewesen, gerade eben gegen Valverde. Ja, dementsprechend schon durchaus verdienter Sieg für Real, weil man einfach vorne effizienter war.
Serie A.
Und hier sind wir beim Mailänder Derby. Hier hat Milan eine herbe Klatsche einstecken müssen. 5:1 heißt es am Ende gegen den Erzrivalen Inter. Mkhitaryan mit einem Doppelpack, Thuram, Çalhanoğlu per Elfmeter und Fratesi besorgen die Treffer. Milan konnte nur nach der Pause kurz hoffen, als Rafael Leão zum zwischenzeitlichen 2:1 treffen konnte. Es ist der höchste Derby-Sieg seit 49 Jahren und Inter damit weiter an der Tabellenspitze und als einziges Team in der Serie A mit voller Ausbeute nach 4 Spielen.
Und natürlich für mich als Inter-Sympathisant, das bringe ich ja gerne rein, wenn wir über Inter sprechen, natürlich noch viel wichtiger, 5 von 5 Derby-Spielen in der aktuellen oder im aktuellen Kalenderjahr gewonnen von Inter. Er ist schon sehr, sehr beeindruckend im Pokal, letztes Jahr in der Rückrunde und noch in den beiden Champions-League-Spielen. Ja, den Erzrivalen geschlagen, schon sehr, sehr stark und zeigt auch so ein bisschen, dass Pioli extrem dran verzweifelt, was Inzaghi da jedes Mal wieder gegen ihn spielen lässt. Inter schon ja brutal effizient vor dem Tor zum einen, dazu gegen den Ball jetzt nicht so wirklich aktiv, aber trotzdem sehr, sehr kompakt, sodass man den Gegner auch überhaupt nicht vors eigene Tor lässt. Und wenn man eben umschaltet, dann mit brutal viel Vertikalität richtig schön in die Tiefe rein. Und man kann jetzt schon erkennen, dass dieses Sturmduo aus Lautaro das Zentrum hält und Thuram, der extrem auf die Tiefe sucht, häufig die Flügel besetzt, jetzt schon extrem gut harmoniert. Und das kann ja den Inter-Fans noch extrem viel Freude bereiten in der aktuellen Saison. Also für mich, auch wenn ich jetzt die anderen Teams in der Liga so gesehen habe in den ersten Spielen, Inter ganz klarer Meisterschaftsfavorit, weil man es einfach nicht erzwingt, ganz viel den Ball zu haben, sondern man lässt den Gegner einfach mal machen, konzentriert sich dann auf die eigenen Stärken. Und damit ja kommen viele Teams in der Liga überhaupt nicht zurecht. Dazu die beiden Wingbacks, die Marco und Dumfries, die sehr viel Tiefe suchen, die sehr kreativ sind, die häufig in der Chancen Kreationen auch beteiligt sind, die überhaupt nicht verteidigt werden können. Ja, brutal gut, was Inter spielt und Milan, die ja auch die ersten 3 Spiele gewonnen haben, jetzt auch nicht verkehrt, aber ja, sind da recht viel ins offene Messer gelaufen jetzt im Derby.
Bergamo war zu Gast in Florenz und Koopmeiners bringt seine Farben da auch direkt in Front. Vor der Pause können Bonaventura und Martinez das Spiel für Florenz drehen. Nach der Pause gibt es den Ausgleich durch Logmann. Trotzdem trifft Kouame in der 76. Spielminute für Florenz zum Sieg. Die hatten auch mehr Schüsse aufs Tor und mehr Ballbesitz. War es ein verdienter Sieg?
Ja, kann man so sagen. Gerade weil Florenz es aber wieder geschafft hat, unter Vincenzo Italiano seinen dominanten Ballbesitz komplett durchzudrücken. Jetzt auch wieder mit 65%. Ja, Atalanta vor allem auswärts, jetzt gerade mit so ein paar Problemen, jetzt verloren, auch gegen Frosinone, den Aufsteiger, schon auswärts verloren. Ist so ein bisschen, ja, nicht das, was man sich unter italienischem Fußball vorstellt, was in dem Spiel auch passiert ist. Beide Teams mit recht vielen langen Bällen, grundsätzlich Atalanta, die ja auch mal deutlich dominanter gespielt haben vor ein paar Jahren, jetzt ja, ähnlich wie Inter, eher so defensiver aktiv, auch im gleichen System, was auch Inter spielt, so ein 3-5-2 im Prinzip, wo man auch versucht, einfach viel umzuschalten, häufig mit langen Bällen, eben versucht, Lookman in der Tiefe zu suchen. Haben jetzt so ein bisschen ihr Zentrum umgestellt, Ederson mit dazugenommen, jetzt hast du Derun so als diesen, ja, als dieser Holding Six, wie man so schön sagt, Ederson als Box-to-Box-Spieler daneben, Koopmeiners eine Position nach vorne gezogen, der im Prinzip ja echt ein kompletter Spieler ist, gegen den Ball gut, mit dem Ball brutale Übersicht, super Technik. Gefällt mir ganz gut, dass er dann auch die Stürmer vorne drin einsetzen kann. Ja, aber Atalanta einfach grundsätzlich, gerade auch so die Schienenspielerposition, die mir nicht so gut gefallen. Und auch grundsätzlich gerade so in einem kleinen Formtief. Aber da werden sie mit Sicherheit auch rauskommen. Und gerade dann offensiv dann auch wieder vor allem effizienter sein. Da hat man jetzt sehr viele Ballverluste gehabt. Und das darfst du dann eben gegen Florenz nicht erlauben, weil die durch ihre Passstärke den Ball halt auch so schnell nicht wieder hergeben und vor allem dann auch ganz gerne eben auch schnell nach vorne spielen. Also mit Parisi, mit den zentralen Mittelfeldspielern noch dazu, ist schon ja mit eins der spielstärksten Teams in Europa, die Fiorentina.
Und Juve diktiert gegen Lazio von Beginn an das Spiel und spielt sich eine verdiente Pausenführung durch die Treffer von Vlahovic und Chiesa heraus. Lazio startet in Halbzeit 2 mutiger und Luis Alberto trifft da auch per traumhaftem Schlenzer nach einem katastrophalen Fehlpass von Bremer in der Juventus-Abwehr. Vlahovic kontert aber ebenfalls per Traumtor nach einem langen Pass von McKennie, den er mit der Brust angenommen hat, lässt er 2 Verteidiger stehen und schießt ins rechte Eck zum Endstand ein. Lazio verliert damit aus den ersten 4 Spielen ganze 3 Stück und konnte bisher nur beim amtierenden Meister Neapel so ein bisschen überzeugen.
Ja, ich habe so das Gefühl, ich wiederhole mich jetzt gleich zum dritten Mal, weil es im Prinzip wieder so ein bisschen die gleiche Ausrichtung ist. Juventus auch wieder mit Dreierkette, auch wieder mit Doppelsturm, die tief stehen, versuchen umzuschalten und auf der anderen Seite mit Lazio wieder ein Team, was viel Ballbesitz hat, aber es einfach nicht schafft, mit dem Ballbesitz den Gegner auch wirklich ja auszuspielen, wirklich zu guten Chancen zu kommen. Juventus nur mit 36% Ballbesitz jetzt auch in der Partie. Wirklich sehr, sehr wenig und finde ich auch ja schon auch interessant, dass du jetzt wirklich in Italien auch mehrere Top-Teams hast, die teils wirklich sehr, sehr passiv agieren, auch gegen schwächere Teams recht passiv agieren. Das kannte man ja in den letzten Jahren eigentlich nur so von Atletico Madrid, die das häufig gespielt haben. Ja, aber schaffen es einfach dann viel die Tiefe anzuspielen. Viele Konter vorne mit Vlahovic, mit Chiesa, die eben ja über ein gutes Tempo verfügen. Ja, auf der anderen Seite Lazio, die so ein bisschen vor allem den Milinkovic-Savic-Abgang vermissen, der da halt so ja Kompaktheit ins Zentrum gebracht hat, der auch mit dem Ball viel für Progressivität und auch mal für einen besonderen Moment gesorgt hat. So nur 0,6 Expected Goals in der Partie und dementsprechend trotz gleich vielen Schüssen wie Juventus ja, auch eine verdiente Niederlage.
Ligue 1.
Beide Teams waren vor der Partie noch ohne Niederlage in der laufenden Saison. PSG setzt sich früh in Nizzas Hälfte fest, die verteidigen aber relativ stark. Offensiv setzt Nizza immer wieder Nadelstiche und mit einem solchen trifft Moffi dann mit einem abgefälschten Schuss zur Führung in der 21. Minute. PSG erhöht daraufhin das Tempo, Mbappé trifft aus dem Rückraum nach Vorlage von Hakimi. In Folge hat Paris beste Möglichkeiten, um das Spiel zu drehen, aber lassen diese liegen. Nach der Pause ist es dann eine Vorlage von Moffi auf Laborde, der Nizza wieder in Führung bringt. Eine Viertelstunde später nimmt Moffi wieder richtig Tempo auf und vollendet selbst zum 3:1 Zwischenstand. Kolo Muani wird dann zu seinem Debüt bei PSG eingewechselt und liefert direkt eine Vorarbeit für Mbappé, der per Volley-Aufsetzer zum Anschluss treffen kann. Das kam aber zu spät und Paris rutscht damit jetzt auf Rang 5 ab.
Genau, Paris zwar jetzt mit der ersten Niederlage, aber natürlich auch schon mit 2 Unentschieden. Dementsprechend ja mit Sicherheit kein wirklich ja zufriedenstellender Saisonstart für den neuen Trainer Luis Enrique. Der hat ja so einen recht dominanten Ballbesitzfußball jetzt eingeführt, auch jetzt fast 70% gegen Nizza. Also man hat den Gegner im Prinzip komplett dominiert, hat es aber nur zu einem Expected Goal geschafft, Nizza auch nur zu 1,3. Also gab recht wenige wirklich ganz klare Torchancen, gute Abschlusssituationen. Vor allem Dembélé und Gonzalo Ramos haben mir überhaupt nicht gefallen in der Partie. Eigentlich war es nur Mbappé, der eben ja komplett überlegen war gegen seinen Gegner, Rechtsverteidiger Jordan Lutomba. Der konnte einem da wirklich leid tun. Und auf der anderen Seite, du hast es richtig gesagt, Moffi mit Doppelpack und mit Vorlage, der alles entscheidende Spieler. Auch ein sehr, sehr kompletter Stürmer und der nächste wirklich sehr gute nigerianische Mittelstürmer. Also da gibt's wirklich ganz, ganz viele. Also aus taktischer Sicht noch ganz interessant. Nizza mit einer Fünferkette, einem 5-4-1 gegen den Ball. Haben da teilweise sich tief zurückgezogen, aber teilweise auch sehr hoch gepresst, wo ja Paris schon durchaus auch Probleme hatte, sich raus zu befreien. Ja, und gegen den Ball hatte Paris diesen Zugriff gar nicht wirklich überhaupt ja mit Pressing-Aktionen erfolgreich zu sein. Da hat Nizza immer wieder geschafft, auch mit dem neuen Trainer, ja, einen recht spielstarken Ansatz zu entwickeln, ganz viel mit Dreiecken zu operieren. Ja, die nicht so besonders taktisch stärksten Pressingspieler bei Paris dann auch recht leicht überspielt haben.
Premier League.
Der Fehlstart für Manchester United ist perfekt. Die Red Devils unterliegen Brighton mit 1:3. Welbeck, Groß und Joao Pedro erzielen die Treffer für die Seagulls, während Hannibal mit dem Treffer zum 3:1 ja nur noch den Anschlusstreffer erzielen kann. Brighton ist aktuell das Team mit den meisten Toren in der Premier League und United ist jetzt schon früh in der Krise und jetzt steht auch noch das Champions League-Spiel bei den Bayern an.
Ja, mich überrascht so ein bisschen, dass Ten Hag wirklich noch überhaupt nicht angezählt wird. Also man scheint ja wirklich sehr stark auf ihn zu vertrauen. Wobei ich nicht finde, dass man irgendwie erkennt, dass er seinem ja, Spiel oder dem Spiel von United seinen Stempel aufdrücken kann. Also stand er bei Ajax für viel Ballbesitz, für Dominanz, auch für starkes Gegenpressing. Ja, davon siehst du gerade bei Manchester United fast gar nichts. Auf der anderen Seite Brighton mit einer Startelf, und das haben, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Leute gesehen, weil es ja auf Social Media recht stark getrendet ist, die nur 18 Millionen Euro gekostet hat im Vergleich dazu. Ja, die ganzen Spieler bei United, die man natürlich kennt, die teilweise bis über 100 Millionen Euro gekostet haben. Allein Adingra bei Brighton schon 8 Millionen gekostet, also kann man sich ja vorstellen, wie günstig da der Rest war. Vor allem Pascal Groß, der ja so um die 3 Millionen gekostet hat, wieder überragend gewesen. Hat 100 Pässe gespielt, aber nur 2 Fehlpässe. Wirklich brutal effizient in seinem Passspiel, extrem wichtig im Aufbauspiel. Ihn hat man überhaupt nicht kontrollieren können auf Seiten von United und dieser ja starke Ballbesitz von Brighton dementsprechend auch wieder zum Sieg geführt. Interessant, Ten Hag hat seine Formation extra für dieses Spiel umgestellt, hat sie auf ein 4-1-2-1-2 gestellt, also im Prinzip ohne klare Flügelstürmer, sondern mit einer Raute im Zentrum, wo man einfach versucht hat, das Zentrum deutlich dichter zu bekommen, weil Brighton unter De Zerbi ganz oft einfach vertikal durchs Zentrum spielt auf den Stürmer, der dann prallen lässt, sodass man ja dann einfach schnell Raum überbrückt. Ja, dementsprechend war das Zentrum zwar dann recht dicht, aber die Flügel natürlich frei und gerade Dahoud und Groß, die sich dann immer wieder abgesetzt haben, teils auch in die Halbräume, und die Außenverteidiger haben es dann ganz oft geschafft, trotzdem die Tiefe anzuspielen, weil dann natürlich ja die äußeren zentralen Mittelfeldspieler wirklich nicht auf den Seitenlinien gestanden sind und dann da halt komplette Freiräume zu finden waren. Also sehr, sehr schlau wieder von De Zerbi ausgecoacht. Ja, und Manchester United muss sich mal überlegen, was jetzt eigentlich in den nächsten Monaten so passieren soll, wie man wirklich wieder komplett in die Spur kommen will und ja, aus dem eigentlich ja doch guten Kader vielleicht auch eine Mannschaft machen kann, die zumindest mal um die Top 4 Plätze kämpft.
Eredivisie.
Twente geht gegen Ajax durch zwei frühe Tore in der 7. und 11. Minute in Front, zeigt sich zweikampfstark, gewinnt über die ganze Partie 21 Tacklings. Brobbey trifft in der 35. Minute für Ajax zum Anschluss. Twente hat dann aber weiterhin gute Chancen und am Ende 9 Torschüsse. Davon findet dann in der zweiten Halbzeit auch noch ein weiterer den Weg ins Netz zum Endstand von 3:1. Diese Saison läuft's für Ajax noch gar nicht. In 4 Spielen hat man erst 5 Punkte sammeln können, während mit PSV, AZ und Twente 3 Teams mit voller Punktausbeute an der Spitze stehen.
Ja, wir sprechen ja ganz gerne auch mal so ein bisschen über den Verlierer der Woche. Man könnte auch über den Verlierer der letzten Monate sprechen und das ist für mich ganz klar Ajax. Haben sich da sehr, sehr viel kaputt gemacht. Wir haben da auch bei uns intern schon immer mal wieder drüber gesprochen, dass man viele von seinen Legenden im Präsidium verloren hat. Auch auf der Sportdirektorenposition ein kompletter Umbruch geherrscht hat, jetzt mit Mislintat, auf der Trainerposition mit Maurice Stein, dessen Sohn Sam Stein übrigens für Twente jetzt getroffen hat gegen Ajax. Ja, einen Trainer geholt hat, der überhaupt nicht zur Ajax-Identität passt und eben dieser Football-Total, den man über viele Jahrzehnte geprägt hat, jetzt komplett aus der Mannschaft verschwunden ist. Man spielt viel mehr lange Bälle als auch in den letzten Jahren. Man hat ein Team, was viel flankt, jetzt über Borna Sosa zum Beispiel, hat aber gar nicht die richtigen Abnehmer dafür, also auch jetzt nur eine von 23 Flanken gegen Twente angekommen. Ja, und man schafft es überhaupt nicht, aus Ballbesitz heraus Chancen zu kreieren, was ja eigentlich in den letzten Jahren immer die ganz klare Stärke von Ajax war. Auch das Pressing hat ganz, ganz stark nachgelassen. Also viele Punkte, an denen Ajax stark arbeiten muss. Du hast die Daten gerade schon so ein bisschen angesprochen. 9 Torschüsse bei Twente. Grundsätzlich, wenn man es mal runterbricht, 2,8 Expected Goals pro Twente, 0,8 nur bei Ajax, 24:10 Schüsse pro Twente und 5:1 Großchancen pro Twente. Also ganz klarer, verdienter Sieg. Dan Roth, Michael Sadilek kann man so als die zwei Schlüsselspieler in der Partie nochmal erwähnen. Ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das bei Ajax weitergeht, werde es auf jeden Fall verfolgen, aber würde mich nicht wundern, wenn man zumindest das internationale Geschäft, also wenn man darum auf jeden Fall kämpfen muss. Champions League oder Meisterschaft sehe ich für Ajax gar nicht in der Saison.
Team der Woche.
Das kommt aus der Serie A und fertigte Empoli am Wochenende mit 7:0 ab. Der Roma gelang in dem Spiel nahezu alles. Sie hatten an der einen oder anderen Stelle aber auch ein bisschen Glück, haben Empoli mehrfach das Spiel überlassen. Die zeigten sich aber dann ideenlos im Angriffsspiel und sind am Ende dann auch torlos geblieben. Die Roma hat dagegen ihre Chancen eiskalt genutzt, würde ich sagen.
Absolut. Neues Traumduo vorne drin, Dybala und Lukaku. Der eine mobil mit Dybala, Lukaku das Zentrum besser hält. Haben auch jetzt beide getroffen, dazu Cristante, der eigentlich ja absichernde Spieler, mit einem Tor, 2 Vorlagen, also ja, erster Saisonsieg für die Roma, auch ganz, ganz wichtig, 7:0, zwar trotzdem ein bisschen hoch, aber trotzdem, ja, Team der Woche auf jeden Fall verdient.
Spieler der Woche.
Hier hast du Alexandre Okidja von Metz ausgewählt. Er ist der Torwart und hat am Wochenende die 0 gehalten. Ich denke, du wirst dazu jetzt noch 1-2 Daten liefern.
Ja, kein einfacher Name. Okidja, ganz spannender Torhüter, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, aber auch in den letzten Jahren immer wieder durch sehr, 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 sehr starke Spiele aufgefallen ist. Auch immer mal wieder einer der besten Keeper der Ligue 1 war. Ja, Metz 1:0 gegen Lens gewonnen, gegen den vorjährigen Zweiten in der Ligue 1. Die jetzt auch in der Champions League demnächst wieder und am Start sein werden unter der Woche. Ja, Lawrence mit 31 Abschlüssen, 21 davon aus der Box, 75% Ballbesitz. haben es aber immer noch nicht zu ihrem ersten Saisonsieg geschafft, haben erst einen von 15 Punkten geholt. Ja, und Okicha mit über 10 Paraden in der Partie, der absolute Matchwinner für Mets. Ja, und absolut verdient Spieler der Woche bei uns.
Wunderbar. Wie du schon angesprochen hast, unter der Woche startet die Champions League. Alle vier deutschen Vereine sind Dienstag und Mittwoch im Einsatz. Ganz besonders wird dabei das Champions League-Debüt von Union Berlin. Die sind zu Gast bei den Königlichen. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.